Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass so viele Leute doch da sind. Oder was heißt, es ist relativ leer, aber im Vergleich zu der Konkurrenzveranstaltung, dem CSD, finde ich es dann doch irgendwie schön, dass so ein paar Leute da sind. Ich bin Leonard, genau. Ich forsche im Bereich Medien- und Technikgeschichte und versuche an sich über Techniken, die ja Menschen gemacht sind, Gesellschaft zu verstehen und zu erklären, ohne dabei jetzt aber in irgendwie einen Technikdeterminismus zu verfallen. Das heißt, ich probiere nicht irgendwie die ganze Welt über Techniken zu erklären, sondern sage schon, das ist schon irgendwie menschlich hervorgebracht und das ist immer irgendwie immer eine ganz spannende Schnittstelle, auf der ich mich da bewege. Was ich nicht gemacht habe, ist eine IDE zu entwickeln oder mir angeguckt zu haben, wie die genau entwickelt werden. Für alle, die sich dafür interessieren, muss ich euch enttäuschen, da wird es wahrscheinlich oberflächlich. Bleibt aber vielleicht trotzdem da, weil vielleicht wird es ja für euch gesellschaftlich dann irgendwo spannend. Bringt mich zum Vortrag. Das ist ein Thema, was ich jetzt seit so einem Jahr immer mal wieder so hobbymäßig reingucke, also jetzt kein großes Forschungsprojekt oder so. Aber etwas, was ich durchaus spannend finde, weil IDEs dann doch irgendwie was sind, was menschlich hervorgebracht sind und gleichzeitig aber auch etwas sind, was nicht nur produziert ist, sondern mit dem auch produziert wird. Daraus ergeben sich einige spannende Konnotationen und Dynamiken, aber dazu gleich mehr. Ich hätte vorher, wo ich die Möglichkeit habe, mit so ein paar HackerInnen zu tun zu haben, ein paar Fragen an euch zu stellen. Und zwar erste Frage, meldet euch einfach, wenn ihr Ja sagt, wem ist vollkommen klar, was eine IDE ist? Okay, das zu erwarten. Wer könnte aus dem Stand auch erklären, umfassend, was eine IDE genau ist? Also nicht nur, wer weiß es, sondern wer würde sich zutrauen, es umfassend zu erklären? Keine Sorge, ihr müsst danach nicht sprechen. Okay, das wird schon dünner, aber auch noch einige. Und wer von euch ist vielleicht hier gerade an der Stelle schon so ein bisschen innerlich sauer, weil ich sage, ich rede über IDEs und das ist ja offensichtlich die Oberfläche von Visual Studio Code, was ja gerade unter deutschen InformatikerInnen nicht unbedingt als IDE gilt. Okay, keiner ist sauer, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Warum jetzt das Ganze mit Küchen vergleichen? Also, als ich das Projekt angefangen habe, stand ich vor dem Problem, dass ich normalerweise umgeben bin von Gesellschaftswissenschaftlern, die vielleicht so ein bisschen wie alle was mit Programmieren zu tun haben, aber auch nicht darüber hinaus. Und darüber ist es irgendwie schwierig zu erklären, was ist jetzt eigentlich eine integrierte Entwicklungsumgebung? Und habe dazu probiert, mir einen Vergleich zu suchen und hab dann die Küche gefunden. Das Kochen ist ja auch im Chaos immer wieder eine Metapher mit langer Geschichte, die gerne verwendet wird. Angeblich hat Alan Turing bereits gesagt, während er die frühen Großrechner bearbeitet hat, dass das Kochen, dass das Programmieren oder das Arbeiten mit dem wie Kochen sei. Und deswegen dachte ich, vielleicht kann man darüber eine spannende Metapher etablieren, um einfach das den Leuten besser zu erklären. Was ich allerdings, als ich das gemacht habe, gemerkt habe, ist, dass das vielleicht auch was ist, was produktiv darüber hinausgeht. Also was vielleicht auch, wenn wir uns die Frage stellen, was ist eine integrierte Entwicklungsumgebung und wie wir beeinflussen sie uns vielleicht auch an anderer Stelle nutzen kann. Das ging dann so weit, dass über die Zeit mich irgendwann ein Kollege fragte, ob es nicht vielleicht sogar so ist, ob die Küche überhaupt eine integrierte Entwicklungsumgebung, ob das wirklich eine Metapher ist oder ob das vielleicht eigentlich schon tatsächlich genau das ist, was die Funktion von einer Küche beschreibt. Der These kann man sicherlich zustimmen, wenn man von der These ausgeht, dass sowieso alles an Sprache nur gestapelte Metaphern sind. Ich würde aber auch sagen, man sollte sich nicht zu sehr in Metaphern verlieren. Deswegen probiere ich das jetzt als produktive Metapher irgendwie mitzuführen oder als produktive Allegorie und darüber die Frage zu verfolgen, wie integrierte Entwicklungsumgebungen eigentlich beim Programmieren Einfluss auf uns nehmen oder auf die Entwicklung von Software nehmen. Kurze Gliederung. Ich mache eine kleine Einleitung nochmal zur Küche. Dann rede ich ein bisschen über die Funktion der IDE, dann über die Geschichte, dann über Probleme, die damit einhergehen und dann komme ich zum Schluss. Was ich immer schon mal machen wollte, ist hier Sachen eingeben in ein Terminal und dann startet meine Präsentation. Kann ich nicht, ist am Ende doch bei einer Präsentation geblieben, aber es sieht jetzt zumindest so aus. Also, eine bekannte Geschichte. Maximal 1 bis 2 Schritte, eine halbe Drehung und einen Handgriff sollte die Hausfrau beim Arbeiten in der Frankfurter Küche benötigen. Dem Prototyp aller modernen Küchen, die auch hier abgebildet ist, also hier die rechte Form. Die andere Form ist die klassische Wohnküche, auch die ist natürlich jetzt schon gestaltet, aber in der Form gilt das als Prototyp der modernen Küche. eine Küche, die maximal, die gerade mal 6,5 Quadratmeter groß war, und jegliche Werkzeuge, Apparate, Gedecke, Lebensmittel enthielt, also Herd, Arbeitsfläche, Spüle und sogar ein Bügelbrett. Das Ganze, damit eine etwa 1,60 große Frau alles in Griffweite hatte und sich nirgendwo stoßen sollte. Es wurde also im Grunde genommen eine Infrastruktur erdacht, die für die damals erdachte Hausfrau alles möglichst effizient gestalten sollte. Im Grunde genommen die totale Weiterleitung von dem, was schon zu der Zeit in Fabriken passiert. Man probiert alles irgendwie effizienter zu gestalten und darauf eine Umgebung anzupassen. Das ist natürlich in den 1920er Jahren, in der das Projekt entstand, also es ist ein Projekt im neuen Frankfurt gewesen, wo so eine Modellsiedlung, von denen es auch übrigens in Karlsruhe eine gibt vom Werkbund, gar nicht so weit von hier entfernt, wenn man mal eine Pause von der GPN braucht, ist das spannend sich anzugucken, kann man natürlich nicht in die Küchen reingucken, da wohnen Menschen. Aber es markiert halt schon in den 1920er Jahren den Einzug vom Fordismus und Taylorismus in die Küche. Das heißt, eine Standardisierung von Arbeitsprozessen, wodurch einiges effizienter wird. Auf der anderen Seite auch bestimmte Sachen nicht mehr möglich wird. Das Spannende ist, die Architektin der Küche, Marietta Schulze-Dyskowski, ich kann ihren Namen schlecht aussprechen, aber auf jeden Fall, sie wollte die Küche eigentlich nie gestalten. Es war eigentlich nur so, dass sie die einzige Frau innerhalb dieses Projektes war und der Verantwortliche Ernst May für das Projekt Neues Wohnen in Frankfurt sie dazu gezwungen ist ein großes Wort, aber es geht in die Richtung, weil er es dann rechtfertigen konnte, als das ist eine Küche, die von Frauen für Frauen entworfen worden ist und das alles effizient gestalten würde. Aber sie selber war Architektin, hatte von Kochen, das hat sie mehrfach gesagt, eigentlich keine Ahnung und hat sich dann in dem Sinne einfach beschäftigt, wie sind eigentlich so Produktivprozesse in Kochen und hat probiert, das eigentlich auf so einen Prozess runter zu brechen. Das heißt, die Küche wurde hier von jemandem gebaut, der eigentlich nichts damit zu tun hatte. So ist es dann auch kein Wunder, dass eine Küche, die halt vor allem auf Effizienz ausgelegt war, entsteht und kulturelle und wohnliche Funktionen daran verkannt werden. Ich würde, und das macht das so produktiv, glaube ich, auch anfangs jetzt schon für diesen Vortrag, die Frankfurter Küche als Pionier der gegenwärtigen Lage ansehen. Weil dieses Phänomen, dass sich Prozesse in Strukturen oder in, also es ist keine neue These oder so, es ist ganz alt, aber dass sich die Prozesse, dass man dafür probiert, Infrastrukturen zu bauen, man sagt verdinglicht, um alle Bereiche des zivilisierten Lebens irgendwie produktiver zu gestalten, das ist eben das, was da passiert. Und das zeigt sich eben dann nicht nur in den Produktivprozessen selber, die immer klarere Abfolgen haben, sondern auch in den Umgebungen. Und ich würde sagen, die Softwareentwicklung, mehr als das Programmieren, ist eben genau ein solcher Prozess. Auch diese Prozesse werden versucht zu standardisieren. Und ich würde dann erstens sagen, je standardisierter ein Prozess ist, desto produktiver ist er. Zweitens aber auch, ein hohes Maß an Standardisierung lässt keine Gestaltung von neuen Möglichkeiten zu. Das heißt, die Entwicklung ist dann immer auf ihre Anlagen beschränkt. Das heißt, die IDE gibt mir vorher schon vor, oder auch die Küche gibt mir schon vorher vor, was ich daran machen kann. Also ich kann in einer Küche, die einen Ofen hat, kann ich nicht kochen, wenn kein Herd drin ist, sondern nur einen Backofen, dann kann ich halt nur backen. Wie sehr IDEs eben einen Einfluss nehmen, jetzt habe ich das Kochbeispiel gebracht, da ist es relativ einfach vorzustellen, das werde ich eben probieren in dieser Arbeit zu bestimmen. Jetzt aber erstmal zu einer Definition von integrierten Entwicklungsumgebungen. Ich würde einfach in aller Kürze jetzt, und das wäre ist sicherlich nicht umfassend, eine integrierte Entwicklungsumgebung fassen als Sammlung von Computerprogrammen, die Programmierenden beim Schreiben von Software durch Bereitstellung von Werkzeugen unterstützen. Ich würde es allerdings abgrenzen. Von Workbenches, die nicht umfassend sind, weil bei ADEs weil die eben nicht umfassend sind, während bei IDEs alle Werkzeuge eigentlich schon da sind. Man muss sich keine zusätzlichen noch besorgen. In dem Sinne, alles, was man braucht zum Softwareentwickeln, ist bereits integriert. Ich würde es auch abgrenzen von einigen verwandten Begriffen. Also gerne neigt man dazu, den Quelltext-Editor auch einfach schon als Entwicklungsumgebung zu bezeichnen. Da hatte ich ein bisschen Langeweile vielleicht. Um Verwirrungen vorzubeugen, würde ich jetzt an dieser Stelle einfach jegliche Form der Also würde ich Quelltext-Editoren, will ich als Quelltext-Editoren und auch andere Komponenten von einer integrierten Entwicklungsumgebung als solche benennen. Und wenn ich Entwicklungsumgebung sage, dann meine ich integrierte Entwicklungsumgebung. Nun aber zu den Bestandteilen, an denen sich vielleicht dann auch besser erlesen lässt, was jetzt eigentlich die integrierte Entwicklungsumgebung überhaupt ist. So verschieden wie Software sein kann oder auch so verschieden wie Essen sein kann, so verschieden können auch IDEs oder Küchen sein. Es gibt aber dann doch Komponenten, die sich als Standard hervorgetan haben. Und das wäre erstens A, Benutzeroberflächen. Ich würde sagen, die Benutzeroberfläche ist ungefähr so das, was der Raum für die Küche ist, da, wo alles irgendwie angeordnet wird. Und das kann in verschiedener Form sein, genauso wie der Raum unterschiedliche Formen haben kann, kann auch hier eine grafische Benutzeroberfläche sein, es kann ein Command-Line-Interface da sein, was auch unterschiedliche Formen hat. Das so erstmal als Basis. Dann als zweites den Quelltext-Editor, sicherlich irgendwie sowas wie ein Herz der eigentlichen Küche. Das ist eigentlich auch eine spannend, weil man sonst vielleicht tatsächlich den Herd ja sonst als Herz einer Küche begreifen würde. Ich würde aber sagen, das meiste passiert, die meiste Arbeit passiert auf der Arbeitsplatte. Und ich würde auch sagen, dass der Quelltext-Editor sowas wie die Arbeitsplatte ist, auf dem alles präpariert wird, bevor dann gekocht wird oder kompiliert wird oder interpretiert wird, was auch immer. Eine Arbeitsplatte mit vielleicht coolen Features wie Syntax-Highlighting oder sonstigen coolen Dingen, die schon da auch mit dazu gehören. C, ein Built-in-Terminal, würde ich sagen, ist sowas wie, also ist vielleicht dann nicht in der Frankfurter Küche, aber sowas wie die Durchreiche, mit der wir direkt zum Betriebssystem interagieren können oder direkt zu den Leuten, die sich was gewünscht haben, was es zu essen geben soll. Da merkt man, da sind Brüche in der Metapher, die vielleicht nicht ganz passend sind. Viertens D, der Compiler und Interpreter. Hier würde ich sagen, findet das eigentliche Kochen statt oder auch das eigentliche Backen, die eigentliche Arbeit, ist aber woanders getan. Und wie es eben auch verschiedene Compiler und Interpreter gibt, würde ich sagen, gibt es auch verschiedene Herde, Backöfen, Grille, was auch immer eure Küchen begeistert. Dann E, ein Debugger gehört auf jeden Fall dazu. Da ist mir tatsächlich keine passende Sprachmetapher eingefallen. Also wenn da irgendjemand eine Idee hat, teilt das bitte gerne mit, vielleicht kann man da irgendwie was draus machen. Genauso würde ich einladen zu Version Control, zu wer irgendwie eine spannende Metapher zu GitHub. Okay, da sind schon Meldungen, machen wir gleich. Oder was war das schon? Das Kochbuch, okay. Kann man auch drüber nachdenken. Das Kochbuch und das Rezept ist ja sonst auch gerne mal ein Ding, was als Metapher für einen Algorithmus verwendet wird. Kann man machen, dann kriegen wir aber ein totales Problem, weil das nicht inhärent ist, weil das Rezept, also weil wir in der Küche keine Rezepte produzieren, sondern Essen. In dem Sinne ist es manchmal schwierig zu sagen. Letztens G haben wir Erweiterungen, also jegliche Formen, in denen wir das anpassen können, wie halt auch manche Küchen mit irgendwie besonders tollen Features, weiß ich nicht, was eure Küchen so haben, automatische Dosenöffner oder was auch immer, kann das mit allen möglichen Plugins einhergehen. Das Beispiel ist dafür wahrscheinlich Visual Studio Code, wo das im Grunde genommen die Möglichkeit zu sehr vielen Plugins besteht. Ich würde sagen, Visual Studio Code ist sowas wie das IKEA für die Küchenplanung, massenproduzierter Individualismus durch Modularität. Was aber jetzt schon wieder die Frage aufwirft, ist Visual Studio Code eine IDE? Das ist ganz spannend, wenn man in die deutsche Wikipedia schaut und wenn man in die englische Wikipedia schaut, weil die deutsche sagt, nein, es ist keine IDE. Wenn man in die Diskussion dazu kommt, wird aber gesagt, ja, aber eigentlich kann man das schon dazu machen. Trotzdem sind die Deutschen da irgendwie puristisch und es wird dabei behalten. In der englischen ist es ein bisschen offener, die sagen, es ist eine integrierte Entwicklungsumgebung. In der Diskussion wurden da so ein paar Leute als Pragmatisten abgetan oder als Blödsinn. Kann man sicherlich drüber streiten, also es ist da sicherlich auch schwierig, einen Konsens zu finden. In dem Sinne ist es gar nicht so einfach auch zu definieren, was gehört denn jetzt alles zur integrierten Entwicklungsumgebung dazu. Das heißt, bei Visual Studio Code ist nicht unbedingt vollständig, aber man muss auch dazu sagen, auch andere integrierte Entwicklungsumgebungen, die wir als natürlich integrierte Entwicklungsumgebung wahrnehmen, beinhalten nicht immer all diese Punkte, die ich jetzt aufgenommen habe. Also beispielsweise NetBeans enthält selbstverständlich keinen Compiler, wo sich mir dann jetzt am Ende die Frage zu dieser Erklärung aufdrängt, und das können wir vielleicht später nochmal diskutieren, hört die Küche auf Küche zu sein, wenn ein Ofen fehlt? Ich weiß nicht, ob sich die Frage woanders beantworten lässt. Ich würde jetzt erstmal in die Geschichte der integrierten Entwicklungsumgebung aufgehen und quasi noch einen Schritt zurückgehen. Ich habe jetzt gerade schon definiert, was für mich dazugehört. Ich würde jetzt ganz weit zurückgehen und vielleicht nochmal eine Linie von davor machen und sagen, okay, Küche kann man ja auch sagen, vielleicht fängt das wirklich schon an mit der Feuerstelle. Was war die erste integrierte Entwicklungsumgebung? Hatte die schon einen Compiler? Wahrscheinlich nicht. Ist dann auch vernetzt mit der Frage, was gilt denn als erste integrierte Umgebung? Ein Ansatz wäre da, würde ich sagen, einfach zu sagen, okay, wir gehen zu den ersten Programmiererinnen und gucken, was waren deren Räume, in denen die entwickelt haben, könnte ich sehen als, das sind die ersten Entwicklungsumgebungen. Also als erste wäre da sicherlich zu nennen Ada Lovelace, die hat auch in einem Raum gestanden, da ist am Ende mehr oder weniger viel Produktives rausgekommen. Alan Turing könnte man nehmen, also sollte nicht despektierlich gegen Ada Lovelace gehen oder so, bevor da also, tolle Menschen. Alan Turing könnte man sicher auch sehen, da haben wir tatsächlich auch irgendwie ein Bild vom Raum, könnte man auch als Entwicklungsumgebung sehen. Sicherlich auch zu nennen wären die ENIAC Girls, da haben wir auch Räume. Spannender wird es auch im Grunde genommen nicht am Anfang. Bei Grace Hopper könnten wir ein Ähnliches machen, da fand ich das so toll, da sitzen die immer alle drumherum an so einem Rechner. Und wo man natürlich, wenn man hier am ZKM redet, wo der Z22 nicht weit ist, ist Konrad Zuse anzusprechen. Wird da die Deutschen aber jetzt auch nicht immer überbewerten. Ohne da auch. Moment. So, wo geht's, also wo könnte man weiter anfangen? Also ich würde sagen, Feuerstelle ist groß gefasst und jetzt einfach von diesen Räumen von integrierten Entwicklungsumgebungen zu sprechen, ist vielleicht auch groß gedacht. Wir könnten andererseits anfangen zu sagen, der geschlossene Herd, da beginnt irgendwie was in Richtung Küche. Da gilt der von Softlab aus einem Unternehmen aus München ausgegebene Maestro 1 als erste Entwicklungsumgebung. Wenn ich davon spreche, dann ist es nicht ein Programm, was wir in dem Sinne, sondern wir haben im Grunde genommen es mit einem Computer zu tun, der auf eine einfache Weise programmierbar ist, also und wo im Grunde genommen schon eine Möglichkeit mir angeboten wird, dass ich da im Grunde genommen meine Programme so gestalten kann, sodass ich das nicht quasi mit dem Programm einkaufen muss oder so, sondern dass ich da wirklich irgendwie meine Sachen für anpassen kann. Ist halt was rauskam vor den ersten Personal Computern. Ist auch ein relativ erfolgreiches Produkt gewesen. Also wir haben 6.000 Geräte, die in Deutschland verkauft werden, 16.000 weltweit. Aber natürlich im Vergleich, was danach kommt, ist es erstaunlich wenig erfolgreich. Es gibt nicht nur Maestro 1, sondern auch Boeing hat versucht, solche Dinger zu bauen. Die haben am Ende aber dann bei den Deutschen gekauft, weil sie es nicht so ganz hingekriegt haben. Und Kunden waren beispielsweise die Bank of America oder die US-Luftwaffe. Was ich ganz schön finde, ist, es gibt einen Spiegelartikel dazu, wo das System als elektronischer Aktenschrank beschrieben wird und vor allem aber auch neben verschiedenen Funktionen und die da schon beim auch irgendwie schon geschrieben wird von nebenbei können die Teilnehmer sich auch Nachrichten zuschicken im Münchner Softlab-Büro, das natürlich auch mit dem hauseigenen System ausgerüstet ist, kursieren über die Bildschirme Tipps für neue Restaurants oder Party-Einladungen. Das heißt, wir haben lange vor einer Etablierung von einem World Wide Web haben wir eigentlich schon eine Form von digitaler Kultur, was ich irgendwie ganz süß finde. Kommen wir aber jetzt zu irgendwas, wo wir vielleicht tatsächlich eine Linie zu unseren integrierten Entwicklungsumgebungen ziehen können. Und da macht es vielleicht Sinn, dass wir einen Blick auf die einzelnen Komponenten, die auch heute noch darin bestehend sind, gucken. Und tatsächlich jetzt auf den Bereich gucken, wo ich die integrierte Entwicklungsumgebung einkaufen kann oder mir runterladen kann oder auch sonst was, ohne dass ich gleich ein ganzes Gerät mitkaufen muss. Zu den ersten, also geht sicherlich einher mit damit, dass plötzlich Personal Computer aufkommen, dass die auch massenweise irgendwo verkauft werden, also massenweise im Vergleich zu heute ist natürlich relativ, aber trotzdem im Vergleich zu allem, was vorher war, massenweise und damit gehen auch Möglichkeiten einher, dass man selber zu Hause programmiert und damit kommen erste Quelltext-Editoren auf. Dazu gehören sicherlich Vue und Emacs, die auch heute noch Einfluss haben. Ja, über den Witz hat keiner gelacht. Ich fand mich trotzdem gestern Nacht, als ich die Folie gemacht habe, sehr witzig. Heute weiß ich nicht, was mich da geritten hat. Wie ist das Leben schön. Küchenautomat. 1983 erscheint dann mit Turbo Pascal eine integrierte Entwicklungsumgebung, wo wir tatsächlich davon sprechen können, dass wir eine erste integrierte Entwicklungsumgebung haben oder das erste Mal überhaupt eine Entwicklungsumgebung haben, die über einen Quelltext-Editor hinausgeht. Das damals seit 10 Jahren bestehende Pascal ist namensgebend und auch das, was damit entwickelt wird. Die Popularität von Pascal erklärt sich, weil das einfach zu verstehen war mit Turbo Pascal und durch die eben auch Verbreitung von Rechnern, die da waren, so dass wir Turbo Pascal eigentlich als eine der ersten, also sicherlich gibt es viele aber kleine Entwicklungsumgebungen, die da vorkommen, die man nennen könnte. Vielleicht gibt es auch hier Leute, die damals schon Sachen, also ich weiß nicht, wie alt ihr seid, aber die ihre eigenen Sachen sich zusammengekleistert haben oder sonst was. Aber da haben wir das erste Mal wirklich eine Entwicklungsumgebung, die verkauft wird und die populär wird. Also wenn ich sage, die da in dem Sinne verkauft wird, dann sprechen wir davon, dass etwa 250.000 in etwa 2 Jahre nach Erscheinen erschienen sind. Oder nicht erschienen sind, sondern verkauft worden sind. Toll, oder vor allem im Unterschied dazu ist auch, dass, oder was heißt nicht toll, also der Entwickler damals war Borland, die auf bestehende Komponenten unter anderem aus Dänemark zurückgegriffen haben, also auch nicht alles selber gemacht haben, aber wir haben da ein großes Unternehmen, was was macht. Was wir zu dem Zeitpunkt noch nicht haben, ist eine Trennung zwischen Terminal und grafischer Oberfläche, also es gibt einfach keine grafische Oberfläche in dem Sinne, also kommt auch, egal, führt hier zu nichts. Haben da aber irgendwie so einen ersten Vorläufer, jetzt sehe ich die ersten kritischen Blicke, ich bin gleich gespannt, was dazu kommt. Ich sehe schon die ganze Zeit kritische Blicke, ich sollte schneller reden, damit wir gleich zu Fragen kommen können. Dann ein Ofen mit Fenster wäre meine nächste Überschrift, die ich wählen würde, weil einige Jahre davor gab es sicherlich auch schon IDEs und neben Pascal war Basic vor allem auch eine Sprache, die zu der Zeit relativ populär war und dazu gab es dann natürlich auch Entwicklungsumgebungen. Borland hat probiert, da auch aufzuspringen, hat 1987 Turbo Basic rausgebracht, die waren auch sehr kreativ darin, einen neuen Namen zu finden, aber die Marke hat sich da wohl gut durchgesetzt. Deutlich einflussreicher war allerdings trotzdem ein Programm namens Quick Basic, was von Microsoft entwickelt worden ist. 1991 ersetzte Microsoft Quick Basic dann durch Visual Basic und da kommen wir zu einem Produktnamen, der sich irgendwo bis heute gehalten hat. Visual Basic ist aber nicht nur eine integrierte Entwicklungsumgebung, sondern auch eine Form von Basic als Sprache selbst. Das heißt, was Microsoft da gemacht hat, ist im Grunde genommen, sich eine Sprache und eine Entwicklungsumgebung zu schaffen, mit dem die Benutzer die Inhalte durch die in ihrem immer populärer werdenden eigenen Betriebssystem seine Inhalte visualisieren konnte, beziehungsweise nicht seine Inhalte, sondern die Inhalte in ihren Windows definieren konnte. Das sollte ein Wortwitz werden. Was daran schön ist, oder was quasi im Grunde genommen Änderungen oder Neuerungen, die davor kommen, es gab eine grafische Oberfläche, es gab Funktionen wie Drag and Drop, das Ganze ist für Windows und DOS rausgekommen, für Windows hat sich allerdings hauptsächlich durchgesetzt, lief halt aber eben nur auf dem eigenen Betriebssystem und die Programme in dem Sinne dann auch dafür. Das heißt, wir haben hier einen relativ, auch durch die Entwicklungsumgebung schon einen Einfluss darauf, wo am Ende ein Produkt läuft, also auch da schon einen Einfluss. Turbo Pascal wurde dann in Borland Pascal umbenannt, versuchte da an den Erfolg anzuknüpfen, hat dann angefangen, Entwicklungen zu kopieren, konnte aber eigentlich an diesen Erfolg eigentlich nicht mehr anknüpfen. 1993 kriegt IBM Wind davon, oder was heißt, die kriegen Wind davon, aber die bringen zu dem Zeitpunkt dann auch eine integrierte Entwicklungsumgebung raus, probieren anzuknüpfen, nennen das Visual Age, also namensmäßig wird er direkt angekündigt. Und ich hatte, letztes Jahr habe ich im anderen Raum einen Vortrag über die Geschichte von Webbrowsern gehalten und genau da stand ich quasi auf der Bühne und habe gesagt, irgendwann, so verspätet, irgendwie 10 Jahre, nachdem alle anderen schon was gemacht haben, kommt meistens IBM und hat auch die Idee, das zu machen. Und knüpft dann irgendwie an und behält dann aber meistens auch gar nicht so lange das Interesse daran, was man allerdings dem zugutehalten muss. IBM Visual Age war bereits für mehrere Sprachen verfügbar, das heißt für Basic, COBOL, C++, auch für Java. Und Microsoft probierte daraufhin nachzulegen und nachdem sie auch in der Zeit andere IDEs immer wieder rausgebracht haben, haben sie dann eine große, umfassende Entwicklungsumgebung, in der die verschiedene Sprachen möglich machte, zusammenkam und nannten das Ganze Visual Studio. Und damit haben wir im Grunde genommen das Erscheinen der bis heute erfolgreichsten, jedenfalls wenn man nach Nutzerzahlen geht, Entwicklungsumgebung. Visual Studio hat eben auch schon verschiedene Sprachen mit unterstützt. Sie haben auch kurzzeitig probiert, mit J++ eine eigene Entwicklungsumgebung für Java rauszubringen, haben dann allerdings einen Rechtsstreit darüber mit Sun angefangen, was sie dazu brachte, dass sie das Ganze einstellen mussten und dieser Teil nicht davon entschlossen. Java, das in der Zeit aber und ja bis vor einigen Jahren letztendlich die mit die erfolgreichste Sprache war, wurde in der Zeit dann von in anderen Entwicklungsumgebungen geschrieben. Und dazu gehört vor allem eine, die 1997 von Studenten aus Tschechien unter einem Projektnamen namens Xelfi entwickelt worden war. Die Gruppe wurde kurze Zeit später zum Unternehmen NetBeans und die IDE nannten sie um in Developer 2.0. Die dritte Version davon kaufte Sun, nannte es um in Forge for Java, war dann ein wenig erfolgreich. Als Oracle dann Sun gekauft hat, wurde die Entwicklung allerdings zurückgestellt und daraufhin eigentlich auch über mehrere Jahre vernachlässigt. 2016 wurde das Ganze dann, also hab den Punkt vergessen, dass 2000 Sun das Ganze als Open Source freigab und es zu dem Zeitpunkt dann auch an die ursprünglichen Erfinder NetBeans wieder umbenannt hat. 2016 übergaben sie das Ganze, oder was heißt übergaben? Meines Standes sind sie immer noch dabei, das an die Apache Foundation zu übergeben und es klappt so mehr oder weniger gut. Hat aber dazu geführt, dass im Grunde genommen die Community da an der Stelle also dass da wenig Weiterentwicklung stattgefunden hat. Ein Jahr nachdem NetBeans freigegeben worden war, also 2000, nicht 2016, also 2001 dann, hat IBM angekündigt, dass sie jetzt auch mal großzügig sein wollen, der Welt was zurückgeben wollen, sicher, und IBM Visual Age umbenannt und auch als Open Source zur Verfügung gestellt. Das Ganze ging aber nicht einfach so einher, sondern da kommt dann einer der wahrscheinlich bekanntesten Namen für Entwicklungsumgebungen raus, der natürlich ein Affront gegenüber Sun darstellen sollte, Eclipse. Und Eclipse war dann ja letztendlich über mehrere Jahre hat eine besondere Beliebtheit erfahren. Da würde mich kurz interessieren, da vielleicht nochmal per Handzeichen. Ich fand es immer furchtbar, mit Eclipse irgendwelche Sachen zu entwickeln. Gibt es hier irgendjemanden, der sich bekennen würde, als dass er das cool findet? Oder heute auch noch? Gibt es jemanden, der das hier noch benutzt? Okay, dann. Oder jemand, der da mal mitentwickelt hat? Okay, mich verprügelt gleich keiner, das ist gut. Bleiben wir bei Java. Kommen wir in die Kaffeeküche. Aus Tschechien kam ja jetzt schon eine andere Entwicklungsumgebung. Und in Tschechien ging es weiter. Eclipse konnte quasi lange nicht abgehängt werden als Open-Source-Projekt. Umso erstaunlicher ist es an der Stelle, dass dann eine kommerzielle Entwicklungsumgebung, die in Tschechien entwickelt worden ist, zunehmend an Erfolg gewann. Und eigentlich, ich glaube, bis vor einem Jahr hätte ich gesagt, immer erfolgreicher wird. Wenn man jetzt auf die Zahlen guckt, ist das nicht mehr ganz so. Trotz einer quelloffenen Grundversion zahlen Millionen von Leute bis zu 1.000 Euro pro Jahreslizenz. Also obwohl das relativ teuer ist und obwohl es kostenlose Alternativen gibt, gibt es eben eine Begründung, gibt es viele Leute, die dafür Geld ausgeben, durch eine hohe Funktionsdichte, durch gutes Design, was da auch immer die Gründe sind. IntelliJ ist heute nicht mehr auf Platz 1. JetBrains, die es rausgebracht haben, diverse andere IDEs rausgebracht und beziffern sich auch selber, und das finde ich irgendwie auch ganz spannend, wenn man auf deren Unternehmenswebsite guckt, sagen sie, sie haben 11,4 Millionen monatliche User. Diese Zahlen sind aber seit einem Jahr nicht aktualisiert worden. Also sie haben sonst immer einen Jahresbericht veröffentlicht, 2024 das letzte Mal, zu 2025 ist keiner erschienen. Meine Vermutung ist, dass die im Zuge von, komme ich später noch aufkommenden Entwicklungsumgebungen, die viel gestützt sind mit künstlicher Intelligenz oder dem, was wir zumindest aktuell als künstliche Intelligenz bezeichnen, Verluste ein bisschen und das irgendwie nicht mehr so darstellen wollen. Vielleicht haben sie es aber auch einfach vergessen, dass sie diese Daten da veröffentlichen. Oder sonst was, ich bin ja nicht in deren Firmen Dynamik drin. Trotzdem, diverse IDEs, von denen früher wurde, Android Studio war früher von Eclipse gestützt, irgendwann wurde es dann von IntelliJ gestützt. Also in dem Sinne ist da ein hoher Erfolg. Jetzt habe ich mich, genau, Apfelpresse. Das Tolle ist natürlich, wenn man seine eigenen Produkte hat, dann macht es ja auch Sinn, dass man eine perfekte Umgebung schafft, um die Produkte dafür zu entwickeln. Und in dem Sinne legte 2003 auch Apple nach und brachte eine eigene Entwicklungsumgebung raus, Xcode, die, ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber es ist einfach wahnsinnig riesig. Man kann das irgendwie eigentlich nicht halten, weil es 17 Gigabyte oder so sind. Egal, ich schweife ab. 2003 erschien Xcode. Xcode löste Project Builder auf, das ursprünglich für den Next entwickelt worden war. Das heißt, damit hat Apple das erste Mal eigentlich so eine offizielle Entwicklungsumgebung für die eigenen Produkte rausgebracht und in dem Sinne stützt Xcode auch vor allem die Sprachen oder die Software, die für Entwicklung von Apple-Produkten notwendig ist. Also zwar kann man auch C und C++ wohl damit entwickeln, aber an sich ist es für Swift und Objective-C gedacht. Alle Sprachen, die ich nicht kann. Deswegen, sonst hätte ich ja auch das bestimmt irgendwie in Swift gestaltet, aber nein, da mach ich Markdown raus. Modulare Küchensysteme. Kommen wir zur Gegenwart und beenden quasi im Grunde diesen geschichtlichen Durchritt. Visual Studio, Eclipse, NetBeans und Xcode haben eigentlich sonst immer den Markt dominiert. Aber auch die 2015 erschienene Visual Studio Code, was ich jetzt als mal de facto IDE bezeichnen würde, auch trotz der deutschen Wikipedia-Community, reiht sich auch mit ein. Entwickler ist Erich Gammer, der vielleicht noch irgendwie so als der eine Typ von den Gang of Four bekannt ist. Ist da irgendwie dann doch auch eine recht prominente Entwicklungsfigur, die ich auf jeden Fall noch benennen wollte. Aber es gibt eine Vielzahl von anderen integrierten Entwicklungsumgebungen. Also die Zeit, wo es im Grunde genommen so die großen gibt, ist vorbei. Wir sehen das hier irgendwie, es ist wie Wahlergebnisse in Deutschland. Es verteilt sich alles irgendwie und es gibt keine großen Massen mehr. Man muss auf andere Weise, aber die müssen ja zum Glück nicht zusammenkommen. Beispiel wäre vielleicht noch webbasierte IDEs, Cloud9, das mittlerweile von Amazon betrieben wird. RStudio ist vielleicht für die Leute, die irgendwie selbst nicht irgendwie in der Informatik sind, aber irgendwie Wissenschaft machen, weiß nicht, Psychologen, Soziologen oder so, da irgendwie produktiv ist, also dass man einfach zu A seine passende Umgebung hat. Vor allem, und das ist halt wirklich eine Entwicklung, die über das letzte Jahr geht, sind Entwicklungsumgebungen wie Cursor oder von Google Anti-Gravity irgendwie in den letzten Jahren, oder nicht im letzten Jahr, wirklich im letzten Jahr, also das ist eine Entwicklung der letzten, weiß ich nicht, 12 Monate, dass die da irgendwo doch so große Anteile annehmen. Und im Grunde genommen da irgendwo schon den Markt irgendwo mitbestimmen. Auch die anderen Entwicklungsumgebungen probieren natürlich irgendwelche AI-Unterstützung zu geben. Ich habe die Meldung gesehen. Können wir die anstellen? Ja. Okay, super. Das heißt, wir sehen da irgendwie gerade eine Entwicklung und die wird uns sicherlich auch die nächste Zeit noch begleiten. Ich würde sie jetzt, allerdings, wenn ich um bestimmte Beeinflussungen rede und auch nochmal um über meinen eigentlichen Punkt zu sprechen, würde ich diese AI-Debatte anstellen, einfach weil das, also auch wenn ich zu relativ neuen Teilen der Geschichte irgendwo forsche, trotzdem, also das ist für mich dann doch zu neu. Also ich würde sagen, selbst wenn wir uns, also AI-Debatten haben, also das hat natürlich auch einen riesigen Einfluss auf Code oder Softwareproduktion. Das ist aber dann irgendwie noch eine andere Debatte, in der wir sind. Und ich würde jetzt wirklich erstmal einfach so den Fokus auf die integrierte Entwicklungsumgebung und deren Einfluss auf Softwareproduktion stellen. So, und damit komme ich zu im Grunde Bugs, verschiedene Probleme, die durch die Verwendung von falschen Entwicklungsumgebungen zustande kamen. Am bekanntesten da, also die Wahl der passenden Entwicklungsumgebung ist wichtig für die optimale Softwareentwicklung. Das ist so der Punkt, den ich eben schon die ganze Zeit klar probiert habe, deutlich zu machen. Jetzt würde ich zwei, drei Beispiele nennen. Diese Leere auf der Folie würde ich jetzt als Raum zum Denken hier freigeben, weil ich ja jetzt auch Gedanken teile und bestimmt ist es nicht zu interpretieren als ich habe mich gestern auf der GPN mit viel zu lieben Menschen verquatscht und es nicht mehr geschafft, diese Folie zu gestalten. Ansehen. Aber ich mag natürlich trotzdem darüber sprechen. Und zwar, vielleicht dem einen oder anderen bekannt, dass 2015 kompromittierte Versionen von Xcode in China relativ viel im Umlauf waren, einfach weil durch die Firewall letztendlich, die, nennen wir es Firewall, die China aufstellt, es nicht immer einfach ist, so große Entwicklungsumgebungen oder sonstige Programme einfach zu ziehen oder zu kaufen und es einfach schneller war, bereits vorherrschende Kopien davon zu benutzen. Das Problem war, das Ganze waren kompromittierte Versionen, die an verschiedenen Stellen letztendlich Malware mit in die Software mit eingeschrieben haben, ohne dass man das bemerkt hat. Betroffen waren unter anderem Software von Alibaba oder Tencent WeChat. Das konnte damals relativ schnell aus dem Verkehr gezogen werden. Es gab auch ein Bekennerschreiben eines mutmaßlichen Cyberkriminellen, der das irgendwie nur so als Test meinte, gemacht zu haben. Aber es bis heute halt irgendwie, also wie soll man sowas verifizieren oder bestätigen? Ist nicht passiert. Trotzdem finde ich eine spannende Geschichte. Und aufgrund der aktuellen politischen Weltlagen und verschiedenen Umgängen mit Internet ist es jetzt auch nicht ausgeschlossen, dass weiter komprimierte IDEs irgendwie im Umlauf sind. Sicherheitsprobleme kommen aber auch bei lizenzbasierten IDEs vor. Wenn ich jetzt die de facto IDE Visual Studio Code wieder mit reinnehme, dann wird seit 2024 immerhin davor gewarnt, dass bestimmte Plugins nicht installiert werden sollen, weil die auch fehlerhaft sein können. Oder was heißt fehlerhaft oder bewusst, ich nenne mal, sage mal, böse Absichten haben. Aber es gibt auch außerhalb von falscher oder krimineller Software kann es zu Problemen kommen. Zum Beispiel durch veraltete Versionen, wie das im Grunde im Fall von NetBeans der Fall war. Aber auch die Git-Komponente hat in den letzten Jahren bei einigen IDEs immer wieder für Probleme gesorgt. Spannend finde ich aber, wenn wir, also das, man kann immer über große Fehler sprechen und dann kann man so einen großen Vorteil, aber wissen alle Fehler passieren und das sind irgendwie Sachen, die vorkommen. Der Punkt, den ich eigentlich viel spannender finde und auch eigentlich für meinen Punkt, für den Vortrag eigentlich interessanter finde, ist, dass besonders kleine Fehler, also Fehler, die so klein sind, dass sie gar nicht als Fehler auffallen, eigentlich die sind, die spannend sind. Also bei mein Lieblingsbeispiel hat eben ziemliche Einigkeit, dass wir alle nicht unbedingt die größten Eclipse-Fans sind. Bei mir lag das unter anderem daran, dass Eclipse sehr viel Rot in meinem Terminal ausgegeben hat und das alles sehr dramatisch aussah und mir dann irgendjemand gesagt hat, ja, das ist auch ein Fehler, das ist uns allen seit 15 Jahren oder so bekannt, aber wir sehen das als Feature und machen ändern da nichts dran. Das ist halt für Leute, die das immer benutzen, ist das angenehm, aber für Leute, die die neu sind, ist es dann doch verschreckend. Also Vertrautheit, hier Gespräche auf der GPN zum Design dieser Folie. Designs langgewachsener IDEs schaffen eben eine gewisse Vertrautheit und sicherlich auch irgendwo eine Abhängigkeit dazu. Das ist für neue Nutzer oft verwirrend. Ebenfalls bei Eclipse ist für mich ein Problem, ich glaube, das kann man bei diversen verschiedenen anderen Entwicklungsumgebungen anführen, dass nicht triviale Symbole verwendet werden oder sonstige Sachen an Orten versteckt sind, die einfach nicht so schnell zu verstehen sind. Das ist alles für Leute, die da seit immer mit bauen oder Leute, die, also alles nichts, aber man könnte ja fragen, wie könnte es besser sein? Änderungen zu machen, stehen aber sicherlich auch im Konflikt dazu, dass man eingewöhnte Bestandsnutzer nicht verprellen möchte oder die eingestandenen Bestandsnutzer eben auch die Leute sind, die Software entwickeln. Bestandsnutzer haben in dem Sinne auch häufig kein Interesse, sich an der Stelle mit neuen IDEs zu befassen. Oder wie man auch sagen könnte, wer möchte schon lernen, in der heimischen Küche ist es auch am schönsten. Also warum soll ich lernen, wo das Salz woanders steht, wenn es da immer steht? Selbst wenn es 3 Meter weit weg ist und eigentlich für die Nudeln total keinen Sinn macht, dass ich darüber laufe. Aber an sich wäre es vielleicht schlauer, das woanders hinzustellen, aber das stand halt da immer so. Genauso habe ich irgendwie Anordnungen von Herd und auch eigentlich ist dieser Herd auch viel zu alt, aber der funktioniert halt und warum sich dann mit neuen Dingen beschäftigen? Also in der eigenen Küche ist es am Ende dann doch am gemütlichsten, wenn auch vielleicht aber nicht am besten oder effizientesten oder am sonstige Gründe könnte man einfügen. Ein Punkt, den ich noch bringe, zumindest bei JetBrains offenbart sich durch den hohen Preis die Absichten, die das Unternehmen verfolgt, genauso bei Apple und Microsoft, bei den Open-Source-Entwicklungsumgebungen auch. Welches Interesse es an der kostenlosen Bereitstellung gibt, bei allen anderen würde ich fragen, welches Interesse diese großen Unternehmen an der Bereitstellung haben, wenn sie nicht damit direkt oder indirekt Geld verdienen wollen. So, ich komme zum Schluss. Wir haben noch einen Moment Zeit. Wunderbar. Ein Zitat zum Schluss. Wie manchen Dingen Gesten und damit Weisen des Verhaltens eingeschrieben sind, Pantoffel, Schlappen, Slippers, sind darauf berechnet, dass man mit Hilfe der Hand mit den Füßen hineinschlüpft. Sie sind Denkmale des Hasses gegen das sich bücken. Das ist ein sehr schönes Zitat und es passt hier vor allem so schön, weil ausgerechnet der Cousin Adornos, der das gesagt hat, mit seiner Frau in die Frankfurter Küche eingezogen ist, also in die erste, also in diesen Prototyp eingezogen ist. Das heißt, wir haben hier so eine lustige Verbindung. Und wie es aber eben ist, auch bei den Pantoffeln von Adorno, so sind die Werkzeuge oder die Mittel des Arbeitens ihren Verhaltensweisen förmig. Werkzeuge zum Kochen wie zur Softwareentwicklung sind Zeichen von Gemütlichkeit. Aber das soll jetzt nicht heißen, dass das irgendwie deswegen unnötig wäre oder deswegen schlimm wäre. Also Entlastungen von Unmittelbarkeit sind nicht nur bequemer, sondern auch notwendig, wenn man moderne Softwareentwicklung machen möchte. Wer Software ohne IDE produzieren will und das alles irgendwie so komplett Hands-on machen will, vielleicht auch noch ohne Quelltext-Editor, ist damit wahrscheinlich so erfolgreich wie mit einer Feuerstelle in einer Großküche. Trotzdem bringt die Bindung an IDEs auch einige Probleme, die man sicherlich diskutieren kann, wie sei es in Form von der Xcode-Affäre, die Bindung an Großkonzerne. Mit der Entlastung von Arbeit durch die Abgabe an entsprechende Infrastrukturen geht das Risiko der Verteilung von Arbeitsprozessen einher. Die Zweischneidigkeit der Entlastung durch Abzug denkender Subjekte entfaltet besondere Gefahr, wenn sie aus dem Bewusstsein der Überwachenden gerät, also der Leute, die entwickeln an der Stelle oder kochen an der Stelle. Also lasst euren Thermomix niemals alleine, was könnte passieren? Die Festlegung, die in der Konzeption einer Infrastruktur getroffen werden, legen fest, wie ein Ort funktionieren wird. Die Küche legt also fest, ob gekocht, gebacken oder gegrillt wird. Genauso, wenn man sich für eine Entwicklungsumgebung entscheidet, trifft man damit bestimmte Entschlüsse, was damit später entwickelt werden kann. Und da macht sich vielleicht auch das Leben schwer, wenn man eine falsche Wahl getroffen hat. Die IDE legt fest, welche Sprachen, Bibliotheken, welche Tests und welche Simulationen verwendet werden. Überdies besteht die Gefahr, und das wäre mein letzter Punkt, dass die Menschen Bindungen zu ihren Werkzeugen aufbauen, die vielleicht irrational sind. Adornos Kollege Herbert Marcuse schreibt dazu, die Menschen erkennen sich in ihren Waren wieder. Sie Sie finden sich in ihrem Auto, ihrem Hi-Fi-Empfänger, ihrem Küchengerät. Der Mechanismus selbst, der das Individuum an seine Gesellschaft fesselt, hat sich geändert und die soziale Kontrolle ist in den neuen Bedürfnissen verankert, die sie hervorgebracht hat. Was ich damit sagen möchte, ist, dass unter Marcuses Feststellung es nicht verwundert, wenn Eclipse seit Jahren selbe Fehler wie das Auto, die Autoformatierung oder den dramatisch roten Ausgabecode nicht korrigiert, weil Leute da halt einfach irgendwie eine Bindung zu haben, weil das war halt immer so und das ist irgendwie, wir lachen doch irgendwie so ein bisschen, weil dieser dumme Witz halt weiter besteht. Oder sonst was. Noch problematischer wird es, aber wenn Programme nur in oder für Software entwickelt wird, die als per se am vernünftigsten angesehen wird. Also aufgrund bestehender Infrastruktur überholte Sprachversionen oder Konventionen betrieben werden. Ähnlich wie beim Kochen, wo heute selbstverständlich keine Aluminiumtöpfe mehr verwendet werden, müssen wir auch Infrastrukturen, die der Softwareentwicklung dienen, standardmäßig hinterfragen. Und so zeigt für mich dieser Vortrag oder die Arbeit mit diesem Thema, dass integrierte Entwicklungsumgebungen eine essentielle Infrastruktur sind, die für die heutige Softwareentwicklung oder für die Softwaretechnik. Gleichzeitig zeigt sich darüber auch, dass die Funktionsweise oder die über die Geschichte oder die und die Allegorie der Küche, dass integrierte Entwicklungsumgebungen doch unablässig an der Entstehung von Programmen, also den Produkten, mitwirken. Vielen Dank.
So, es gab Fragen. Eine war hier. Nee, nicht mehr? Hat sich erledigt. Okay, gibt es noch Fragen? Wir haben nämlich noch haufenweise Zeit dafür.
Ist jetzt wirklich keine Frage. Ich wollte nur meine Meldung von eben aufnehmen. Und zwar habe ich über die Analogie zum Debuggen nachgedacht. Vielleicht nicht ganz so hochtechnologisch, aber der Abschmecklöffel ist ja vielleicht dann der Debugger, würde ich behaupten.
Ja.
Und mit dem kann man sicherlich auch einen Käfer aus der Suppe ziehen. Ansonsten danke für den Vortrag. Ich glaube, ich hätte mir gewünscht, wenn von aus dem letzten Teil mehr gemacht worden wäre.
Ja.
Da weiß nicht, da fände ich irgendwie eine Diskussion irgendwie spannend, insbesondere so vielleicht so würde ich mich interessieren, was andere davon halten. Ich kenne tatsächlich sehr viele, die eher minimalistisch werkbankmäßig mittlerweile wieder mehr entwickeln, ja, und sich irgendwie selber Sachen zusammenschrauben. Ich bin auf der Arbeit leider gezwungen, so eine IDE zu nutzen. Die ist aber halt auch wirklich kaputt und das war schon immer so und darüber lachen wir. Aber ich habe den Eindruck, es gibt schon auch so ein bisschen ein Zurück zu simpleren Umgebungen und mehr aber zusammengestöpselt, aber dadurch, dass die Stöpsel standardisiert worden sind, wo man früher irgendwie für jedes einzelne Programm irgendwie seinen Special Debugger und Linter und Code Completion Gedöns geschrieben hat, ist ja der Teil mittlerweile auch standardisiert worden durch solche Geschichten wie Language Server Protocol. Fänd ich interessant davon, was andere davon dazu zu sagen haben.
Vielen Dank, darf ich auch Rückfrage? Warum benutzt ihr, also wenn ihr die alle doof findet, sagt das der Chef oder die Geschäftsleitung, finden die das toll? Oder gibt es da einen Vertrag oder so?
Wir haben halt Legacy Software.
Ja.
Und man hat nicht so wirklich eine andere Wahl, weil ansonsten müssten wir jetzt halt selber irgendwie Support dafür schreiben. Es ist Delphi, Borland-Zeug, aber nicht mehr von Borland. Ja, es gibt halt nichts anderes und sonst müsste man selber was klöppeln und man hat sowieso schon immer keine Zeit und der nächste Release ist am besten gestern gewesen.
Ja, okay, spannend. Und Kochlöffel finde ich super. Werde ich, glaube ich, auf jeden Fall mit aufnehmen. Und ansonsten gerne. Also ich finde den letzten Teil auch am spannendsten. Also gerne auch Einladung, da gleich noch danach nach dem Vortrag drüber zu sprechen.
Ganz kurz noch zum Abschmecklöffel. Damit holt man nichts aus irgendeinem Essen raus. Mit dem Abschmecklöffel gehst du niemals direkt in die Nahrung rein. Das ist dein Ding, keine Frage. Wann immer du für irgendwen anders, niemals mit dem Abschmecklöffel. So, hier vorne ist noch eine Meldung.
Versionskontrolle könnte der Kühlschrank sein, weil da steht dann das, was hinten rauskommt, steht dann da für eine Weile. Generell ist die Assoziation mit Küche nice, aber man kann sie aber wahrscheinlich sogar weiterfassen. Das ist ja eher auch so ein Human Factors-Ding, ja. Ne? Also wie es auch Leute gibt, die Cockpits von Flugzeugen so designen, dass man möglichst wenig Fehler machen kann oder sowas. Das könnte man auch schon sehen. Gerade schon gesagt wurde, zusätzliche Tools wie Language Server Protocol helfen besonders, um unabhängig von tatsächlich solchen Sachen zu sein. Also ich verwende seit 30 Jahren Emacs und das ist eine integrierte Entwicklungsumgebung und hat alle diese Aspekte, die du gerade genannt hast.
Ja.
Und mit einem Language Server kann man bestimmte Sachen noch hinzufügen. Das wäre vielleicht so der nächste Schritt im Wolf von dem Vortrag, zu sehen, welche Komponenten sind tatsächlich, haben sich etabliert als solche und tauchen jetzt in unterschiedlichen Bereichen anders auf.
Ich habe eine Frage an deinen Kühlschrank. Betreibst du den inkrementell? Also stellt ihr da verschiedene Suppen rein und dann nehmen sich Leute raus und tun was dazu? Also ich finde die Metapher trotzdem großartig, keine Frage.
Also zumindest nach dem Kochen kommt der Teil der Sachen rein und häufig, auch wenn ich schnell genug bin, nicht pellt sich wieder raus.
Okay.
Ihr macht es mir nicht einfach. Gibt es noch Fragen? Okay, scheinbar nicht. Dann würde ich sagen, nochmal abschließend einen recht herzlichen Dank auch von mir und einen abschließenden Applaus bitte für unseren Speaker. Danke.